Zunächst einmal, ja, was ist geschehen vergangene Woche?
Ja, wir haben wieder eine Anschlagsserie in Israel erlebt. Du hast es ja schon gesagt, mit 11 Toten. Das Besondere vielleicht dieses Mal, die Attentäter waren nicht irgendwie selbst, soweit man weiß, jetzt bisher offensichtlich nicht irgendwie groß organisiert irgendwo, sondern waren einfach Islamisten teilweise, die einen wollten zum Islamischen Staat, glaube ich, wurden aufgehalten, soweit ich das noch richtig in den Nachrichten überflogen habe. Und die haben sich, also so ein Stück weit auch irgendwie, oder hat die Debatte irgendwie über die Waffen nachvollzogen, dass viele Waffen im Umlauf sind. Und teilweise sind sie auch aus diesem Bereich, aus einem Bereich in Israel, wo derzeit die Kriminalitätsrate sehr, sehr hoch ist. Da versucht derzeit die arabische Partei in der Regierung, das Problem auch anzugehen oder verschiedene Konzepte da sozusagen mehr Geld reinzustecken für Sicherheit und so Geschichten. Aber bisher wirkt es offensichtlich nicht. Das, weil das Problem sich der steigenden Kriminalität in dem Bereich hat sich auch jetzt mit vermischt sich offensichtlich jetzt auch mit dem Terrorismus. Und genau, das ist die Lage, so wie sie sich jetzt darstellt.
Und du hast es vielleicht schon etwas angesprochen, aber wer steckt hinter den Anschlägen? Sind das jetzt irgendwelche Einzeltäter, Einzeltäterinnen oder kann man schon von einer politischen Ausgangslage und politischen Motivation mit, weiß nicht, Terrorgruppen wie Hamas oder Islamischer Staat im Hintergrund sprechen?
Also sind offensichtlich, also soweit ich auch nur die Nachrichtenlage natürlich kenne, sind es offensichtlich nicht Mitglieder dieser Organisation, aber es sind und auch nicht jetzt von den Organisationen, also da hat sich jetzt, soweit ich das gehört habe, keine Organisation dazu bekannt. Es waren quasi Einzeltäter, die aber natürlich ideologisiert waren. Was übrigens natürlich auch ein Problem ist, weil die in den Gebieten dort, wo die Autonomiebehörde, sozusagen die palästinensische Autonomiebehörde tätig ist, dann haben wir natürlich nach wie vor fortwährend das Problem, dass seit Kindheit werden das Problem mal, was hier in der Medienlandschaft groß bekannt geworden ist, ist mit den Schulbüchern dort, dass Schulbücher auch von Steuergeldern quasi in Europa finanziert werden, die antisemitische Propaganda beinhalten, also im Prinzip seit Kindheit auf, ja. Und das vermischt sich natürlich mit dem Problem, mit den realen Problemen der Menschen dort, die natürlich im derzeitigen Zustand, zumindest in den Gebieten, die Israel selbst nicht als eigene betrachtet, also eben sozusagen die Israel selbst als besetzt betrachtet, dass in diesen Gebieten die Menschen natürlich auch keinen richtigen Status haben, keine richtige Perspektive haben und so weiter. Das alles vermischt sich miteinander, mit dem Antisemitismus, mit der antisemitischen Propaganda, und dann wachsen natürlich auch nicht nur Leute auf, die auf Organisationen hören, sondern natürlich die auch zu Einzeltätern werden.
Jetzt hast du auch schon die Gründe dafür genannt. Blicken wir mal auf die Betroffenen, die ja oftmals bei solchen Attentaten vergessen werden. Kannst du etwas über die Getöteten sagen?
Ich kenne natürlich jetzt nicht die Opfer im Detail, aber ich weiß, dass einer der Anschläge war in Beersheba. Das ist eine Siedlung relativ im Süden, nah irgendwie in der Nähe vom Gazastreifen, soweit ich weiß. Die haben natürlich schon seit langem mit Terror zu kämpfen. Das ist bei allen Raketenserien aus dem Gazastreifen, und in den letzten 20 Jahren waren die immer betroffen. Und ich meine, es ist so, ich selbst habe Verwandte in Haifa allerdings, also im Norden. Die sind jetzt sozusagen nicht weniger vom Gazastreifen betroffen, aber wenn es natürlich im Norden Probleme gibt, dann schon. Und wenn man natürlich mit den Menschen dort telefoniert, kriegt man, ich dachte, diese unglaublichen Antworten wie, oh ja, das schlagen mal ein paar Raketen ein, da gehen wir mal in die Bunker, aber sonst alles gut, alles normal. Ja, und dass man sich schon dran gewöhnt hat, das ist natürlich krass, wenn man sich mal überlegt, wir leben hier im friedlichen Freiburg, ja, wenn man sich mal überlegt, hier würden ein paar Raketen einschlagen, was dann los wäre. Also von dem her, wenn man sich da so ein bisschen reinversetzt in die Menschen, dann ist das schwer vorstellbar.
Wie waren dann die Reaktionen in Israel der Sicherheitskräfte, Reaktionen in der Bevölkerung? Also wird das überhaupt noch thematisiert, wenn das schon so alltäglich ist, wie du es gerade geschildert hast?
Ja, das ist halt auch ein Problem. Also einerseits ist die Reaktion natürlich immer erstmal, wird auf die Sicherheit geschaut, was ja auch so verständlich ist und was gut ist. Man muss allerdings dazu sagen, dass in Israel ist sehr viel in dem Bereich gemacht wird und Israel da sehr viel Erfahrung hat, auch mit Terror und mit Sicherheit. Insofern, ich glaube, es stand auch in irgendeinem Beitrag, dass im Prinzip gibt es sehr, sehr viele Kontrollen und wird sehr, sehr viel geguckt, dass dass das sicher abläuft und so. Das. Aber es kann eben keine absolute Sicherheit geben. Wir haben Anschläge erlebt. Ich mache das auch selbst in Sicherheitsseminaren immer wieder. Man sieht zum Beispiel die Bilder, dass wir haben also sich 5 bewaffnete Soldaten an irgendeiner Kontrolle oder Polizisten von mir aus. Und ein einziger Mensch oder eine ältere Frau zum Beispiel zieht ein Messer und zack, ist einer tot. Ja, so. Und das geht ganz schnell. Ja, natürlich wird sie dann hinterher festgenommen oder was auch immer, aber das bringt dem Toten dann auch nicht mehr viel. Und das ist eben genau das Problem. Also eine absolute Sicherheit kann es nicht geben. Und dann muss man natürlich auch sich überlegen, wie macht man das perspektivisch weiter? Und da muss man sich dann über die politische Lage, über die soziale Lage, über die wirtschaftliche Lage und so weiter Gedanken machen. Ja, auch der Menschen, die im Moment keine Entwicklungschancen haben und keine Perspektiven haben, die dann eben in diesen sozusagen besetzten Gebieten leben. Ja.
Und wie werden solche Anschläge rezipiert in der Öffentlichkeit in Israel?
Das ist halt eben unterschiedlich. Es gibt in der Öffentlichkeit, was mein Eindruck ist, sage ich jetzt mal so, ist die Debatte so ein bisschen, ich meine, ich bin nicht dort, aber was mein Eindruck ist, die Debatte ist so ein bisschen festgefahren, ja, in Israel selbst. Es gibt seit langem Positionen der einen, Positionen der anderen, die sind mehr oder weniger fest. Es bleibt alles eben bei diesem Status quo momentan. Es wird nicht viel gemacht, weil natürlich jeder Schritt von diesem Status quo heißt, eine gewisse Aufkündigung von Kompromissen, die einfach da ist, schon seit Generationen. Ja, zum Beispiel eben die Frage mit der Zwei-Staaten-Lösung. Ja, die hängt seit bevor es Israel gab. Ja, gab's schon eine Zwei-Staaten-Lösung. Das war damals die britische Peel-Kommission, die das in den 30er Jahren das erste Mal erwogen hat. Übrigens mit dem spannenden Ergebnis 1939 haben sie nach langen Konflikten hin und her mit verschiedenen Seiten, Gesprächen etc. haben die Stellungnahme der Beauftragten sozusagen dieser Kommission war sehr, sehr durchweg negativ. Die haben gesagt, nee, 1939 haben die gesagt, nee, da ist keine Teilung des Landes möglich. Genau, also seitdem wird im Prinzip diese Zwei-Staaten-Lösung versucht, ist immer wieder gescheitert. Und das Problem ist aber, dass die Menschen natürlich das in so einem Hängezustand sind. So, und das und da irgendwie rauszukommen, das ist sozusagen momentan so ein bisschen die Schwierigkeit aus diesem Hängezustand. Und ich meine zum Beispiel, ich habe ja vorhin angesprochen, die Autonomiebehörde ist eine, man muss es sagen, man muss es einfach so hart sagen, es ist eine intakte Behörde, die Antisemitismus Vorschub leistet, die auch die eigenen Menschen, also was halt die, für die sie zuständig ist, nicht wirklich verwaltet, die korrupt ist. Und die ja dysfunktional ist, faktisch, weil der ursprüngliche Gedanke vom Oslo-Prozess in den 90er Jahren war ja, dass diese Behörde quasi, das wurde ja erstmals diese Autonomiebehörde überhaupt, diese palästinensische Autonomie geschaffen, dass diese Behörde quasi die palästinensische Staatlichkeit neben Israel vorbereitet und das macht sie de facto nicht. Ja. Und dann muss man sich halt überlegen, auf Perspektive, wenn man in die Zukunft denkt, ja, wie sieht die Alternative dazu aus? Ja.
Kommen wir auf die Rezeption in Deutschland beispielsweise. Ich habe es schon eingangs erwähnt, gab kaum mediale Beachtung der Anschlagsserie. Kannst du das bestätigen? Und wenn ja, woran liegt das?
Ja, tatsächlich ist die mediale Betrachtung, ja gut, momentan muss man einfach sagen, konzentriert sich alles einfach auf den Krieg, den wir jetzt in Europa haben, nämlich der Ukraine. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, auch bei uns in der israelitischen Gemeinde ist es so, wir haben, ich habe es vorhin erwähnt, wir haben 80% unserer Mitglieder kommen aus der Ukraine, einige aus Russland. Wir haben Flüchtlinge aus Russland und der Ukraine, jetzt an die 100 allein in Freiburg, an die 100 jüdischen Flüchtlinge. Da leben quasi die zweite, also was jüdische Flucht angeht, da erleben wir seit den 90er Jahren die zweite große Welle, wenn man so will, und sind im Moment praktisch die ganze Zeit damit beschäftigt. Aber wir haben es natürlich auch registriert, was in Israel passiert und haben das auch jetzt gestern zum Beispiel, hatten wir eine Veranstaltung, haben wir es dabei auch angesprochen. In der deutschen Öffentlichkeit wird es nicht so wahrgenommen momentan. Man muss auch, ja, das ist auch immer wieder, also diese öffentliche Wahrnehmung ist auch immer wieder ein Problem, mit dem wir umgehen müssen, weil es ganz oft so ist, dass wenn solche Anschlagsserien passieren, das eher weniger wahrgenommen wird, als dann sozusagen die Reaktion darauf oft. Ja, die wird dann natürlich viel breiter wahrgenommen und dann bekommen wir Demonstrationen vor Synagogen, wie beim jetzt beim letzten Gaza-Krieg oder Gaza-Konflikt und teilweise Anschläge und so weiter. Das ist das, was wir dann sozusagen abbekommen, mehr oder weniger. Ja. Aber momentan ist es so, momentan muss man sagen, die Aufmerksamkeit liegt tatsächlich, der Aufmerksamkeitsschwerpunkt liegt einfach woanders.
Ein Anschlag ereignete sich ja in einem Vorort von Tel Aviv, einer Partnerstadt Freiburgs. Gibt es irgendwelche Reaktionen auf diese Tat? Und wenn nicht, weil, wie du es erwähnt hast, überschattet ja der Krieg in der Ukraine alles, gibt es insgesamt Reaktionen, wenn, also Tel Aviv beispielsweise wurde ja nicht das erste Mal getroffen von Anschlägen. Ja, gibt es, wenn sowas passiert, Reaktionen in Freiburg?
Ja, klar. Also es gibt, wir haben selbst zum Beispiel sehr eng oder arbeiten sehr eng zusammen mit dem Freundeskreis Freiburg-Tel Aviv. Und von deren Seite gibt es natürlich immer auch eine Reaktion und eine Stellungnahme, ist ganz klar. Sehr oft auch von der Stadt. Jetzt habe ich es nicht gesehen, ehrlich gesagt, nicht immer. Aber es ist auch verständlich irgendwo, weil die Aufmerksamkeitsspanne ist immer ein Stück weit begrenzt, auch von einer Stadt. Und dann muss man eben gucken. Aber es gibt immer wieder, klar, es gibt immer Reaktionen auch. Also von offizieller Seite auf jeden Fall, von Seiten von Organisationen, einzelnen Freiburgern, je nachdem. Aber es gibt schon die Reaktion.
Ja. In den Beiträgen, die ich über die Anschlagsserie gelesen habe, wurde den Zusammenhang mit dem Fastenmonat Ramadan gezogen. Ja, kannst du erklären, warum diese Anschlagsserie am Anfang des Fastenmonats Ramadan des muslimischen stattgefunden haben?
Also rein aus, ich meine, die Täter waren Islamisten. Wahrscheinlich hat es für sie schon eine Bedeutung irgendwie auch, was sie mit ihrer Religion verbinden. Ich stecke da nicht in den Tätern drin. Aber auf der anderen Seite ist es ein sicherheitstechnischer und sicherheitspolitischer Aspekt mit drin, weil natürlich bei so einem Fest immer wieder, wir haben größere Menschenansammlungen, wir haben mehr Aufmerksamkeit auf mehr Veranstaltungen oder so von den Sicherheitsbehörden und in der Zeit ist es natürlich günstig für Attentäter, sage ich jetzt mal, zu sagen, wir suchen uns eine solche Zeit aus für unseren Anschlag, wo die Augen der Sicherheitsdienste woanders hinschauen.
Jetzt hat ja der Fastenmonat Ramadan begonnen, jetzt gar nicht irgendwie, um das zu stigmatisieren oder pathologisieren zu wollen. Wie wird sich jetzt die Lage entwickeln? Wagst du eine Prognose?
Das ist immer schwierig. Aber ja, ich hoffe, ich kann einfach nur die Hoffnung ausdrücken. Ich hoffe, dass das friedlich ablaufen wird. Im Fastenmonat selbst, wenn es schon sowas wie eine Prognose gibt, würde ich sagen, im Fastenmonat selbst wird es vielleicht ein bisschen ruhiger. Und hoffentlich hält die Ruhe dann auch danach, wenn es sie denn gibt. Es wäre halt nur zu wünschen, den Menschen auch.